Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes. Heute behandelt Herr Falschgold ausnahmsweise einmal nicht was, sondern wie wir lesen. E-Books, ein Überblick. Dazu stellen wir der Futurologische Kongress von Stanislaw Lem in einer Hörspielfassung vor, zunächst jedoch Irmgard Lumpini über die artige Kunst, Joe Louis, Rocky Marciano und die klassische Ära des amerikanischen Boxkampfs von A.J. Liebling.
Beim Boxen handelt es sich, wie beim Ringen, um eine der ältesten und heute noch ausgeübten Formen des Zweikampfs, für die sich, meist auf Keramik, erhaltene Darstellungen finden lassen. Ebenfalls gemein ist beiden Stilen, dass sich verdiente und ernsthafte Vertreter an ihren Blumenkohlohren identifizieren lassen. Während das Ringen nur noch äußerst sporadisch in das kurzzeitige Interesse der Öffentlichkeit gelangt, wenn etwa Deutsche bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen, die Aufmerksamkeit also eher einer Person, nicht jedoch ihrer körperlichen Betätigung zugeneigt ist, erinnert der Begriff Boxen den Kampf-, Film- und Literaturinteressierten einen fernen Glanz. Auch wenn vermeintliche Brutalität und Gewalt der Kämpfe und ihr Publikum, meist angesiedelt zwischen Unterschicht und B-Prominenz, normal situierte oder pazifistische Intellektuelle mit angewidertem Gesicht von modernen Gladiatorenkämpfen sprechen lassen, so existiert doch noch ein kulturelles Gedächtnis, das unter anderem Ernest Hemingway oder Albert Camus als begeisterte Boxer zu nennen weiß und Joe Louis, Jack Dempsey und Muhammad Ali als Helden zählt. Und wenn Clint Eastwood zu Beginn des Oscar-prämierten Films Million Dollar Baby die Fußarbeit seines ehemaligen Schützlings während eines im Fernsehen übertragenen Kampfes kommentiert, bekommt man eine Ahnung, dass Boxen mehr ist als pure Gewalt und endloses Lauf- und Seilspringtraining, welches Rocky aka Sylvester Stallone in jedem seiner Filme mindestens 10 Minuten absolviert. In der heute hier vorgestellten Reportagensammlung »Die artige Kunst« im Untertitel »Joe Louis, Rocky Marciano und die klassische Ära des amerikanischen Boxkampfs« verbindet Abbott Joseph Liebling all diese Aspekte. »Die artige Kunst« ist eine in sich geschlossene Serie von stilistisch durchkomponierten Texten, die allesamt zwischen 1951 und 1955 entstanden und ursprünglich im New Yorker erschienen. Der New Yorker galt und gilt heute noch als eines der besten Journale der Welt und ist berühmt für seine großen Reportagen. Eine deutsche Entsprechung des Magazins, die seine Bedeutung und die Qualität der veröffentlichten Beiträge einfacher verständlich machen würden, gibt es leider nicht. Viele berühmte Schriftsteller und Wissenschaftler, unter anderem Truman Capote, Hannah Arendt oder John Updike, haben für den New Yorker geschrieben. Und es sind nicht ihre Namen, die ihnen die Veröffentlichung garantiert haben, sondern die Qualität der Texte. Nun hat der Bärenberg Verlag eine deutsche Ausgabe von A.G. Lieblings Zusammenstellung seiner Boxreportagen veröffentlicht. Der Sammlung vorangestellt ist eine Vorbemerkung des Übersetzers Joachim Kalka, der auf einige Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der Übertragung des Werkes eingeht. Der Übersetzer konstatiert, dass die von Liebling geschilderten Zeiten, die 40er und 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in vielerlei Hinsicht ebenso fern erscheinen wie die seines immer wieder in den Reportagen ausführlich zitierten Bezugspunktes Piers Egan aus dem frühen 19. Jahrhundert. Um diese uns vorzeitlich erscheinenden Welt nichts von ihrer eigenen Logik zu nehmen, beließ der Übersetzer Joachim Kalka Maße und Längeneinheiten im Original und verzichtete bewusst auf erläuternde Anmerkungen oder Personenregister, um die mythische Ferne der in Tonfall und Gusto so nahen Schilderung zu erhalten. In der von A.G. Liebling verfassten Einleitung erinnert er an einen englischen Autor des frühen 19. Jahrhunderts, Piers Egan, der in einer großen Serie, Boxianer genannt, über Boxkämpfe dieser Zeit und alle damit verbundenen gesellschaftlichen Erscheinungen berichtete. Immer wieder kommt Liebling auf Piers Egan zurück und zitiert ihn ausführlich, um Konstanten des Boxuniversums zu unterstreichen und um gleichzeitig seine Reportagen in eine Traditionsreihe zu stellen. Dabei fühlt sich Liebling nicht nur den Kämpfen, sondern vielmehr dem Milieu und dessen Beschreibungen verbunden. Wichtig sind ihm die sprachlichen Formen des Milieus. Gerüchte, Parolen, barocke Beleidigungen, Kneipenkonversationen und lange in der Bevölkerung überdauernde Erinnerungsfragmente. Auch die in den einzelnen Reportagen gewählte Sprache Lieblings erzeugt einen Widerhall seines geistesverwandten Piers Egan und die frühviktorianische Epoche, wenn er zum Beispiel gravitätisch vom Pugilismus, lateinisch für Boxen, schreibt oder alte Begriffe wie Schlägeln oder den Schläglerbusch wieder einführt. Die wiederholten Rückgriffe auf Piers Egan ermöglichen es Liebling jedoch auch, neben Kontinuitäten die Weiterentwicklung des Boxstils genauer erörtern zu können. Liebling beschreibt Boxen als fortlaufende Geschichte von Generationen, in denen Männer, die miteinander kämpfen, Geschichte direkt weitergeben. Und er, der selbst den Boxkampf in seiner Jugend praktiziert hat, nennt es ein, Zitat, erregendes Gefühl, vom frühviktorianischen Zeitalter nur durch eine Serie von Schlägen auf die Nase getrennt zu sein. Zitat Ende. Die Protagonisten der Reportagen erhebt er in einen mythischen Heldenrang, wenn er die Boxkunst und ihre Meister mit der Abfolge von Kaisern, und zwar Starken und Schwachen, vergleicht. Liebling sieht in seinem Vorwort 1955 die Zeit der großen Boxer bereits vorüber und er macht die Gesellschaft und ihre Entwicklung dafür verantwortlich. Zitat: Es stimmt natürlich, dass heutzutage gewisse Grundvoraussetzungen, etwa die Vollbeschäftigung und ein spätes Schulabgangsalter, der Entwicklung wirklich erstklassiger Profiboxer entgegenstehen. Das gilt auch für erstklassige Akrobaten, Geiger und Chefs de Cuisine. Zitat Ende. Und auch hier zitiert er wieder Piers Egan, um seine Ansicht zu untermauern. Es bedarf einer besonderen Leichtbeweglichkeit des Handgelenks und einer hohen Geübtheit der Schulter, die man nur in Wachstum und Praxis erlangt. Die Boxkrise in den Vereinigten Staaten führt Liebling auch auf das Fernsehen zurück, deren Volkstümlichkeit er als lächerliche Erfindung anprangert. Fernsehen diene der Werbung, Werbekunden veranstalten zu viele Boxshows, die Boxer haben keine Zeit mehr zur Entwicklung. So lautet seine Einschätzung. Liebling hält Boxer für Helden, die, Zitat, wie ein Autor allein dastehen. Wenn er mit seiner Aufgabe fertig ist, fühlt er sich wohl, weil er sich selbst zum Ausdruck gebracht hat. Gleichzeitig bemängelt er die feindliche Einstellung gegenüber dem Boxen, die ihr wahres Wesen nicht erkennt, nämlich Kunst und Intellekt stimulierend. Und so fühlt sich Liebling durch die Kämpfe an große Erzählungen erinnert, die archaische Grundkonflikte zum Thema haben. Sei es, dass er über die Sympathien für Kämpfer sinniert und diese als David und Goliath gegenüberstellt, oder er einen anderen als Captain Ahab und seinen inneren und äußeren Kampf mit Moby Dick skizziert. Die Idee zu Die artische Kunst kam Liebling 1951. 1903 in New York geboren, hatte er 1926 ein Jahr in Paris gelebt. Über seine in dieser Zeit entstandene Liebe und Kenntnis der französischen Küche berichtet er in Zwischen den Gängen, ein Amerikaner in den Restaurants von Paris. Seit 1935 beim New Yorker hatte er bis 1939 übers Boxen geschrieben, dann jedoch in Europa als Kriegsberichterstatter gearbeitet. Er nahm unter anderem am D-Day, der Landung der Alliierten in der Normandie, teil. Nach dem Krieg wurde er Pressekritiker, aber Boxreportagen behagten ihm mehr, denn die Pressekritik ist ein, Zitat, intellektuell weniger stimulierender Zeitvertreib als das Studium des sogenannten Schlägelns, denn die Presse ist weniger konkurrenzfreudig als der Ring. Dabei sieht Liebling seine Reportagen nicht nur als technische Beschreibungen von Boxkämpfen, sondern als Stück saftiges Gesellschaftswirklichkeit, nicht ablösbar vom übrigen Leben. In der ersten Reportage, Boxen mit dem bloßen Auge, die unter anderem den Kampf und seine Umstände zwischen Joe Louis und Lee Zerville schildert und den Louis gewinnt, begründet Liebling anschaulich, warum man Boxkämpfe live sehen sollte. Vor dem Gerät kann man dem Boxer nicht sagen, was sie machen sollen. Man ist umgeben von Ignoranten, die den Tatsachen, nämlich wer der Bessere ist, nicht ins Auge sehen wollen. Man kann Unkundigen nicht Einhalt gebieten, die den Boxer falsch beraten wollen. Und man kann, wenn man mit einem Freund zum Kampfe geht, zwei Konversationen gleichzeitig führen. Eine mit dem Boxer, eine andere mit dem Freund, die jedoch auch noch von den Umstehenden verstanden werden kann und einen als profunden Kenner ausweist. Die resultierende Haltung E.G. Lieblings zum Medium Fernsehen ist vernichtend. Zitat: Das Fernsehen könnte uns, wenn man ihm nicht entgegentritt, auf ein soziales Niveau vor der Stammesgesellschaft zurückwerfen, als die umfangreichste Gesprächsgruppe die Kleinfamilie war. Doch nicht nur das Fernsehen ist für Liebling Ausdruck des allgemeinen Niedergangs. Mr. Kearns, Boxmanager, bestätigt: Die Journalisten nörgeln immer an den Boxern rum, die wir jetzt haben, aber schauen Sie sich mal die Journalisten an. Die denken heutzutage doch bloß daran, nach Hause zu kommen zu Mutti und Kindern, anstatt dass sie in den Bars rumhängen und Informationen sammeln. Die Reportage »Pleitener Boxer beißt sich durch«, dessen Titel auf den Hunger nach Sieg und Erfolg anspielt und einen der Gründe aufführt, warum Joe Louis, zu diesem Zeitpunkt sechsfache Schwergewichtsmeister, seinen Titel an Rocky Marciano verlor, ist, gleich den anderen Reportagen, eines nie: objektive Berichterstattung. Liebling macht aus seiner Sympathie für Joe Louis kein Hehl. Im typischen Stil des New Yorker, bei dem für Reportagen möglichst viele Quellen verwendet und viele Orte aufgesucht werden, um den Gegenstand der Reportage in angemessener Vielschichtigkeit zu erörtern, spricht Liebling mit den Managern beider Boxer und zeigt anhand ihrer Zitate, wie ehrlich und einfach Boxen sein kann. So der Manager von Marciano: Ein cleverer Boxer würde Marciano niemals werden, aber er weiß, was er machen muss. Nah genug ran, dass er zuschlagen kann und dann nicht mehr aufhören. Liebling besucht die Trainingscamps, beschreibt die unterschiedlichen Trainings, das Umfeld und die Trainer, um das Phänomen Boxen, in dem sich überraschend viele Splitter des Kaleidoskops Gesellschaft vereinen, besser fassen zu können. Über Goldman, den Trainer von Marciano, konstatiert er: Goldman ist ein hervorragender Pädagoge, weil er die Qualitäten seiner Schüler zum Vorschein bringt, anstatt die Schüler ändern zu wollen. Joe Louis wird eine vernichtende Niederlage beigebracht. Am Ende des Kampfes erscheint Sugar Ray Robinson am Ring, der in zwei weiteren Reportagen in die artische Kunst einer der Protagonisten ist. Die Aspekte, denen sich A.G. Liebling im Zusammenhang mit seinen Boxreportagen widmet, gehen weit über den Kampf hinaus. Ausführlich widmet er sich dem Widerspruch zwischen eigenem Sehen und Empfinden und der späteren Bewertung des Kampfes, wobei Änderungen der persönlichen Einschätzung durch Filmaufnahmen besonders gravierend sind. Wenn Liebling über das Boxuniversum und seine Regeln schreibt, wird klar, dass sich viele der Beobachtungen und Wahrheiten auf andere gesellschaftliche Erscheinungen übertragen lassen, seien es Vorgehen, die Idee hinter einem Kampf, wirtschaftliche Interessen, Betrug, die Bedeutung von Alter und Erfahrung sowie die Einstellung. Umgekehrt zeigt er jedoch auch, dass sich die komplexe Welt des Boxens nicht einfach in das Schema anderer Welten pressen lässt. So zerreißt er lang und genüsslich, anlässlich des Rückkampfes zwischen Asad Charles und Rocky Marciano, die Artikel eines Psychologen, der vor dem Kampf beide im Trainingscamp besucht und vulgärpsychologische Plattitüden über die beiden abliefert. Gemäß den allgemeinen Erwartungen aufgrund des ersten Kampfes der beiden nominiert er Marciano für den Sieg. Insbesondere der detailliert beschriebene voraussichtliche Ablauf des Kampfes hat es Liebling angetan, der in seinen Reportagen einen der besonderen Reize des Kampfes darin ausmacht, dass dieser oft überraschend endet. Es kann angenommen werden, dass Inhalt und Stil der großartigen Reportagen von J.E. Liebling weitere Autoren wie zum Beispiel Norman Mailer und sein Buch The Fight aus dem Jahr 1975 entscheidend beeinflusst haben. Die Klasse von J.E. Liebling ist dabei unerreicht.
Mein Sitz war in einer Mezzaninloge an der First Baseline. Und als ich die drei sanft ansteigenden Gänge zurückgelegt hatte, die auf die Tribüne hinaufführten, von der aus es zu meinem Platz hinunterging, fühlte ich die Erschöpfung eines Bergsteigers. Ein Mann aus einer hinter mir sitzenden Gruppe sagte, um seine Gesellschaft aufzuheitern, »Und ihr könnt später mal euren Enkeln von diesem Kampf erzählen. Und wie es gelaufen ist.« Die Vorkämpfe hatten begonnen, als ich ankam. Und zwei elende Gestalten hackten unter den auf den Ring hinabsengenden Scheinwerfern aufeinander ein. Ich sah, wie die triefend nassen Leiber glänzten und dachte mir, dass wohl jeder der beiden Männer darum betete, so rasch wie möglich K.O. zu gehen. Dazu waren sie aber zu ungeschickt. Der Kampf durchlief alle sechs Runden und dann kollabierten beide in ihren Ecken, voll Gleichgültigkeit, wie die Entscheidung lauten mochte. Ein Miasma aus Zigarettenrauch schwebte über den vorderen Plätzen am Ring auf dem Baseballfeld, was an den Anblick erinnerte, den man hat, wenn man über eine Wolkenbank fliegt. Es rührte sich kein Luftzug, um den Qualm zu zerstreuen, und die amerikanischen Fahnen an den vier Eckpfosten des Rings hingen reglos herab. Hier drinnen herrschten 104 Grad Fahrenheit, wie wir am nächsten Tag aus den Zeitungen erfuhren. Die nächsten beiden Präliminarien versäumte ich, weil ich mich oben auf der Tribüne um eine Dose Bier angestellt hatte. Die Verkäufer, die normalerweise überall herumlaufen und einem in entscheidenden Augenblicken des Kampfes gerne den Blick versperren, waren ausgerechnet an dem einen Abend, da ihre Anwesenheit willkommen gewesen wäre, verschwunden. So mussten sich die Besucher in langer Schlange aufreihen. Ein Todesmarsch zu einer Bartheke, an der genau zwei Mann bedienten. Währenddessen waren die Boxkämpfe unsichtbar. Doch war man einmal in die Schlange eingeklemmt, war auch der Gedanke, diesen Platz wieder aufzugeben, unerträglich geworden. Unsere Schlange schob sich langsam auf eine Art SA-Mann mit einem Kopf wie ein rosafarbenes Ei zu. Rinnsale von Schweiß troffen von der Wasserscheide seines Schädels und sein Gesicht erschien hinter zersprühenden Tropfen wie das eines bronzenen Tritonen an einem Springbrunnen. Bei jedem dritten Kunden hielt er inne und drohte Schluss zu machen und nach Hause zu gehen. Wir schauten ihn flehend an, allzu durstig, um auch nur zu protestieren, und nachdem er unsere Demütigung eine Weile genossen hatte, ließ er sich herbei, wieder ein wenig Bier zu verkaufen. Als ich auf meinen Platz zurückgekehrt war, saßen Robinson und Maxim im Ring. Und der Ansager war mit der üblichen ermüdenden Vorstellung von irgendwelchen Leuten beschäftigt, die nächstens gegen irgendjemand anderen irgendwo anders kämpfen würden. Jeder der vorgestellten Männer ging dann rüber und berührte jeweils die behandschuhte rechte Pfote der beiden Hauptkämpfer. Der letzte war der alte Jersey Joe Walcott, der Schwergewichtschampion, und die Menge gab schläfriges Wohlwollen zu erkennen. Ich konnte in Robinsons Ecke, drüben Richtung Third Base, den ausladenden Gainford erkennen, und ich sah mit Hilfe des Fernglases, dass sein Gesicht immer noch die gravitätisch undurchdringliche Miene des beturbanten Bischofs einer Pfingstkirchengemeinde in einem umgebauten Supermarkt trug. Kearns kehrte mir den Rücken zu, aber ich erkannte ihn an den Ohren. Er hatte ein weißes T-Shirt an, mit den Worten »Joey Maxim« in dunklen Lettern auf dem Rücken, und er schien sich rascher zu bewegen als irgendjemand sonst im Ring. Maxim zeigte mir ebenfalls den Rücken. Als er aufstand, konnte ich sehen, um wie vieles er breiter und dicker in der Brust war als Robinson. Seine Haut war wie rötliche Bronze, die Robinsons wie Mokka-Schokolade. Im Kampf gegen Mittelgewichtler war Robinson seinen Gegnern immer durch Körpergröße und Reichweite überlegen gewesen und hatte dazu gleiches Gewicht gehabt. Gegen Maxim war Größe und Reichweite gleich, aber das Gewichtsverhältnis war ganz und gar zu seinen Ungunsten. Er wurde mit 157,5 angekündigt, Maxim mit 173. Die ersten 10 Runden des Kampfes waren kaum besonders interessant. Maxim kam immer wieder nah heran und ließ eine linke Gerade auf Robinsons Gesicht los. Robinson steckte sie ein oder wich aus, wie es sein Glück wollte, verpasste Maxim eine Reihe kurzer Hiebe und umklammerte seine Arme. Dann blieben sie mit wechselndem Erfolg nahe aufeinander. Manche von den Fans schrien, dass Robinson Maxim bei diesen Rencontres gar nichts anhaben könnte. Andere, Maxim könnte Robinson überhaupt nichts tun. Es schien eine Beziehung zwischen ihrem Wahrnehmungsvermögen und den von ihnen abgeschlossenen Wetten zu bestehen. Der Natur dieses Kampfes entsprechend entfiel die Hauptarbeit auf den Schiedsrichter, Ruby Goldstein, ein einstiges Weltergewicht, jetzt in den 40ern. Er musste die beiden immer wieder voneinander wegziehen. Infolgedessen war er der erste von den dreien, der zusammenbrach. Er musste den Ring nach der 10. Runde verlassen. So etwas hatte ich noch nie bei einem Preiskampf erlebt. Auf alten Fotografien sieht man Schiedsrichter, die nach 25 Rundenkämpfen noch auf den Beinen sind und Westen und steife Kragen tragen. Auch hier der allgemeine Niedergang. Robinsons Schläge hatten Maxim sehr viel häufiger getroffen als dessen Schläge ihn. Aber keiner der beiden schien irgendwie verletzt zu sein. Und beide verlangsamten nun ihr Tempo, das ohne dies kaum besonders rasch gewesen war. Jetzt betrat der Ersatzschiedsrichter Ray Miller, ein stupsnäsiger kleiner Mann mit rötlichem Haar, den Ring und brachte mehr Energie mit, als bei den beiden Fightern zu spüren war. Er musste bis jetzt auf Trockeneis gesessen haben. Miller, ebenfalls ein alter Boxer, wies die Gegner an, endlich loszulegen. Die Menge hatte auf halber Strecke des Kampfes angefangen zu klatschen und zu stampfen, um zu demonstrieren, dass sie sich langweilte. Miller löste in der 11. und 12. Runde jeden Clinch so unnachgiebig rasch auf, dass das Tempo sich ein wenig beschleunigte und eine rasche Schleichgeschwindigkeit erreichte. Bis dahin war es schlimmer gewesen als letztes Jahr, als Sugar Ray gegen Randy Turpin, den Schläglerbursch, angetreten war. Doch jener Kampf hatte mit einer höchst aufregenden Runde geendet, die alle Fans vergessen ließ, wie öde alles vorher gewesen war. Auch der jetzige Kampf sollte aufregend werden. Allerdings auf eine bizarr andere Art und Weise. In der 11. Runde versetzte Robinson Maxim genau den seitlich ausholenden Schlag mit der rechten auf die Kinnlade, mit dem damals der Abgang Turpins eingeleitet worden war. Der Schlag schleuderte den Halbschwergewichtler quer durch den Ring. Aber er fiel nicht um. Und Robinsons wundersame Beine vermochten ihn anscheinend nicht rasch genug vorwärts zu bringen, dass er die Situation wirklich hätte ausnutzen können. Der Schlag war vielleicht ebenso gut wie der im Vorjahr, aber er kam bei einem 15 Pfund schwereren Mann auf. Maxim schüttelte den Kopf und setzte den Kampf auf seine gewohnt schlafwandlerische Weise fort. Nun musste Sugar Ray lediglich bis zum Ende des Matches auf den Beinen bleiben. Dann hatte er nach Punkten gewonnen. Als er jedoch zur 13. Runde aufstand, bewegte er sich, als hätte er Gicht in beiden Füßen und setzte sie nur ungern auf. Wenn er zuschlug, was nur unregelmäßig geschah, dann kamen die Schläge so verspätet und so unpräzise wie bei einem Amateur. Und wenn er nicht zuschlug, hingen ihm die Arme am Körper herunter. Er war ganz einfach ein Opfer völliger Erschöpfung, wie ein Marathonläufer an einem heißen Tag. Maxim, der zunächst sein Glück offenbar nicht wirklich fassen konnte, begann nach einer Phase konzentrierten Nachdenkens auf Robinson einzuschlagen. Er landete, wie es von meinem Platz aus schien, 1, 2, 3 recht gute Treffer. Kearns muss auf ihn eingeschrien haben. Und dann holte Robinson, dieser nahezu makellose Boxer, diese Verkörperung der Eleganz im Ring, aus, mit wildem Schwung von weit hinter der Schulter, wie ein Kind. Und er verfehlte seinen Mann vollkommen und fiel hart aufs Gesicht. Als er wieder aufstand, drängte ihn Maxim gegen die Seile und schlug ein paar Mal zu. Die Runde endete und Robinsons Leute schafften diesen, halb gezerrt, halb getragen, in seine Ecke. Am Ende der 1-Minuten-Pause konnte er nicht mehr von seinem Hocker aufstehen. Und Maxim wurde zum Sieger durch K.O. in der 14. Runde erklärt, weil die Klingel für diese schon geläutet hatte. Sugar Ray war der Presse zufolge überaus erregt wegen seiner Niederlage. Und nachdem man ihn in seiner Garderobe mit genug kaltem Wasser begossen hatte, Damit er wieder zu sich kam, schrie er herum, dass göttliches Eingreifen ihm seinen Sieg geraubt habe. Diese Weigerung, ein Ereignis hinzunehmen, ist auch eine alte Sache in der Chronik des Boxrings. Aber mit den Worten von John B., einem Rivalen von Percy Egan: Es ist dies eine Form von Gefühl, die bald vergeht und abstirbt, wie schwaches Erstaunen über ein kurzlebiges Mirakel. Am Tag nach dem Kampf gaben viele Sportjournalisten die Parole aus, Robinson sei ausschließlich von der Hitze besiegt worden. Und einige verkündeten sogar sentimentalerweise, er habe einen der brillantesten Kämpfe seines Lebens gezeigt. Bis zu dem Augenblick, da ihm die Beine versagten. Dies versuchten sie mit der Behauptung in Einklang zu bringen, Maxim sei ein hoffnungslos schlechter Boxer und habe bis zu seinem unglaublichen Glücksmoment eine miserable Figur abgegeben. Um den Maxim, den sie beschrieben, nach Punkten zu besiegen, hätte er allerdings keine Brillanz gebraucht. Aber Goliath war eben nie populär. Die Hitze war für beide Männer dieselbe. Dies aber steht fest. Wenn ein Mann, der 157 wiegt, gegen einen Mann von 173 im engen Gedränge ziehen und zerren muss, hat er es mit 16 Pfund mehr als sein eigenes Körpergewicht zu tun. Und wenn man dies mit der Zahl der Sekunden multipliziert, in welchen die beiden bei einem solchen Kampf eng aneinander geraten, bekommt man eine recht gute Vorstellung, weshalb es üblich ist, Preisboxer zu wiegen. Die Multiplikation geht natürlich über das bloß Arithmetische hinaus. Ein Mann, der 4 Runden kämpft, ist mehr als 4-mal so müde wie nach einer Runde. Vom Zusehen bei dem Kampf konnte ich mir keine Vorstellung machen, ob Maxim sich systematisch zurückgehalten hatte. Wie Con McCrary, der Jockey, der gerne zurückbleibt, um dann plötzlich vorbeizuziehen. Oder ob er einfach nicht schneller in Gang kommen konnte. Wie sogar Akaro, wenn das Pferd nicht will. Aber ich sprach ein paar Tage nach dem Kampf mit Kearns und er ließ nicht im Zweifel, was ich glauben sollte, wenn es nach ihm ginge. Die 9 Löcher Golf pro Tag, sagte er, hatten ihn persönlich derart fit gehalten, dass er während des Kampfes die ganze Schärfe seiner natürlichen Beobachtungsgabe einsetzen konnte. Dieses Hitzegewäsch ist ein Alibi und eine Ausrede, sagte er. Robinson ist in der 10. Runde mal kräftig auf den Bauch genagelt worden. Und in der 12. nochmal. Und er hat einen linken Haken und eine rechte an den Kopf kassiert. Am Ende von der 13., als er in den Seilen hing. Wenn die Klingel nicht gewesen wäre, wäre er jetzt tot. Ich habe Maxim erst in der 12. Runde losgeschickt. Ich musste nicht früher. Ich habe gewusst, ich kann in jeder Runde gewinnen, wenn ich mal anfange. Der einzige Grund, weshalb ich Maxim überhaupt da losgeschoben habe, das war: Ich wollte den Knockout mit einem einzigen Schlag. Da hat Robinson denn Glück gehabt. Ich schwieg kurz, um mir dies einzuprägen, und dann fragte ich Dr. Kearns, der bester Laune schien, worauf er denn seinen Sieg zurückführe. Ach, ich weiß auch nicht, sagte er bescheiden. Wer damals in den alten Zeiten bei den Kämpfen dabei war, die wir immer in der heißen Sonne am 4. Juli abgezogen haben, der weiß, man muss jeden Boxer beurteilen, je nachdem, wie die Hitze ist. Robinson hat geglaubt, er könnte in jeder von den 15 Runden gewinnen. In jeder einzelnen Runde wollte er den K.O. Aber ich habe Maxim bloß gesagt, halt den Burschen immer in Bewegung, immer in Bewegung. Dann muss er in den Clinch und sich festhalten. Und danach kam es nur noch drauf an, wann ich Maxim loslasse. Ich habe die Wahl gehabt, in welcher Runde. Nächstes Mal haue ich den früher raus. Und wen hätten Sie gern als Nächsten? Erkundigte ich mich. Ich würde gern Walcott oder Marciano sehen, erwiderte Dr. Kearns mutig. Ich kämpfe gegen jeden auf der Welt. Seitdem hat Robinson ein Comeback erlebt, jedenfalls insofern er nun wieder Mittelgewichtschampion ist. Nach dem Kampf gegen Maxim verließ er zunächst den Ring, und ein Mann namens Bobo Orson holte sich nach einem Eliminationsturnier unter den übrig gebliebenen Nichtskönnern den Titel. Robinson kehrte dann wieder zurück und stoppte Mr. Orson nach 2 Runden in Chicago, was wirklich nicht schlecht war. Und die Cadillacs stehen wieder bei ihm vor der Tür.
wie wir heute lesen. E-Books, ein Überblick.
The day is my enemy, the night my friend, for I'm always so alone till the day draws to an end. But when the sun goes down and the moon comes through, the monotone of the evening's drone, I'm all alone with you.
Es begab sich im Jahr 98 vor der letzten Jahrtausendwende im Lande Sinai, dass ich dringend Urlaub brauchte von meinem Job als Kaltmamsell in einem israelischen Kibbuz. Für die Zeit meines Orientaufenthaltes hatte ich mir einen Brillenetui großen Taschencomputer der Marke Psion zugelegt, nebenbei ein Gerät mit einer bis heute unerreichten Ergonomie, um Reiseerlebnisse zu notieren und die Schlange vor dem einzigen Computer im freiwilligen Bereich des Kibbuz zu entgehen, wenn man per E-Mail mit dem alten Europa kommunizieren wollte. Die absehbaren Strapazen des Kurzurlaubes in Form von unumgänglichen Fußmärschen über die israelisch-ägyptische Grenze und der Temperatur dazulande von über 30 Grad im Dezember ließen mich auf die Idee kommen, auf gedruckte Literatur zu verzichten und das damals noch recht adoleszente Internet nach auf dem monochromen Display des Taschencomputer-Lesbarem zu durchforsten. Neben der im Entstehen begriffenen Gutenberg-Bibliothek mit alten Langweilern von Goethe, Schiller und Lessing gab es in diesen frühen Jahren elektronisch nur Nerdware downzuladen. Programmierbücher, Windows-Hassschriften und Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide Through Galaxy. Passender ging es kaum. Ist doch das dem Werk titelgebende Gerät im Roman ein Brillenetui großer Taschencomputer mit der Aufschrift Don't Panic. Also lag ich ein paar Tage später in meiner Strandhütte, aß Fladenbrot mit Tachina, tauschte mit meinen muslimischen Brüdern Duty-Free-Schnaps gegen Rauchwaren und las des Nachts, umgeben von runden rennenden Hirschkäfern, mein erstes E-Book. Was für ein Erlebnis! Liegt man sonst bräsig auf dem Sofa und hält das Paperback vor die Nase, beschienen von Sonne oder Designerlampe, füllt das unterhaltende Werk nur 50% des Gesichtsfeldes aus, darum herum jedoch sieht man die graue Welt Reality mit ihren zahlreichen Ablenkungen. Da streicht die Katz rechts ins Buch rein und links wieder raus, das Hauslicht vorm Fenster geht an, ein Scheinwerferlicht rauscht vorbei, links führt eine Hand zum Haar und rechts greift eine andere zum Bier. Welch Unterschied zum hintergrundbeleuchteten Textkino des E-Book bei Nacht. Man sieht den Text und sonst nichts. Alle Realität ist im Buch, man hat den schwarzen Rand drumherum als Projektionsfläche für Safrod Bibelbrox und Marvin, den paranoiden Androiden, die Fjorde Norwegens und vom Himmel fallende Blumentöpfe. Zurück im winterkalten Pieschen und meiner bollerofenbeheizten Altbauschlafstube lernte ich einen weiteren Vorteil des neuen Lesemediums kennen. Wenn nach einiger Zeit im Bett die Kälte Deutschlands in die rheumatischen Handknochen einfuhr und den Literaturbesessenen zwang, im Minutenwechsel das 1000-Seiten-Buch mit der einen Hand zu halten, um die andere im Schritt zu wärmen, legte ich das papierende Monster zur Seite, nahm mir mein E-Book, die Katze und eine Tüte Haribo unter die Daunendecke, formte ein Luftloch und las stundenlang im Scheine zweier Katzenaugen und des elektronischen Leseplaisierspenders. Einige Jahre später führte mich ein Pflegeauftrag für einen psychisch gestörten Hundemischling, der auf den Namen Doom hörte und sich weltenangstbedingt ausschließlich auf landläufig Fotzenschläger genannte winzige Kläffer stürzte, in eine nicht wirklich urbane Provinz Nordirlands. Ein Besuch einer nicht weit davon entfernten Gegend einige Jahre zuvor zum Zwecke der inneren Einkehr und eines autodidaktischen Grundkurs Philosophie hatte mir mehrere Tage Bettruhe eingebracht und die urlaubslange Pflege meiner rechten Schulter mit Schmerzsalbe, da ich die zum Studium als notwendig erachtete Literatur einige Kilometer rücklings vom Busstop zur Pension geschleppt hatte, weil mir nicht eingefallen war, dass nirgendwo auf der Welt das Trampen einfacher ist als in Irland. Älter und klüger bestückte ich diesmal mein nun ausschließlich unter dem Aspekt E-Book-Tauglichkeit gekauftes Palm Personal Digital Assistant Gerät der Firma Sony mit Werken im Gewichtswert von 60 Kilogramm und verbrachte 2 Monate schmerzfrei als whiskytrinkender Eremit mit Hund und E-Book. Nominell waren die gelesenen Werke natürlich alle auf rechtlich zweifelhaftem Wege erzeugt und verbreitet worden, aber moralisch fühlte man sich aus mehreren Gründen befugt, das Material zu verwenden. Erstens ging es hier um Literatur, nicht um die Backstreet Boys. Zweitens wurde die Mehrzahl der E-Books von Literaturliebhabern mit einem derartigen Aufwand hergestellt, dass es eine Verschwendung gewesen wäre, hätte man sie, da sie doch nun einmal da waren, nicht gelesen. Man muss sich vorstellen, dass fast alle E-Books damals auf den papierenen Originalen basierten, die von Enthusiasten einzeln mit der Hand gescannt, dann durch ein Texterkennungsprogramm geschickt und danach in überblickbare Tranchen geteilt wurde, um von freiwilligen Korrektur gelesen zu werden, da die Fehlerrate der computererkannten Texte sehr groß war. Mit diesem Wissen wurde jeder Download zu einem virtuellen Dankeschön an die Literaturbesessenen. Ach so, drittens verkaufte kein Mensch E-Books. Der Höhepunkt dieser Bewegung wurde mit den Harry Potter Bänden erreicht. Punkt Mitternacht holten sich die E-Booker den jeweils neuesten Band, eilten nach Hause, scannten, lasen Korrektur und bereits am Morgen konnte man die ersten Seiten verschlingen und einige Stunden später rief die Mutti an, um sich das erneute Überleben Voldemorts ausführlich vom des englischen mächtigen Sohn erzählen zu lassen. Diese Entwicklung hat sich in zweierlei Hinsicht auf den Literaturbetrieb ausgewirkt. Auf der einen Seite wurde man sich bewusst, dass ein Bedarf für E-Books entstanden war, auf der anderen Seite, dass digitale Vervielfältigung die Verbreitung von Literatur erleichtert und was schreckt Buchhändler mehr, als dass sich Bücher verbreiten, wenn sie nichts dabei verdienen. Das Resultat war eine Schockstarre, die zumindest in diesem Teil der Welt noch anhält. Die Argumente der Kritiker des E-Books sind ähnlich denen bei der Einführung des Fernsehens, des Radios und des Gehens auf zwei Beinen. Wir werden alle sterben. Wie immer bei der Diskussion von Paradigmenwechseln wird aus ignoranter Unwissenheit gesprochen, wenn von alten Männern das Lesen des papierenden Buches auf der Couch mit dem Betrachten eines pixeligen Texts auf einem 10 Jahre alten Röhrenmonitor verglichen wird, was natürlich niemand möchte, oder behauptet wird, das kostenlose Weitergeben von E-Books läute das Ende des Buchhandels ein, als wäre noch nie ein Paperback verbuchtet oder gar verschenkt worden. So baute denn der Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels Anfang diesen Jahres das Portal Libreka auf, um dort lächerliche 11.958 E-Books anzubieten, von denen auf den ersten Blick noch dazu die Hälfte auf Englisch ist, zu kaufen nur über einen lokalen Buchhändler, den man bestimmen muss, damit genau dieser an dem Kauf verdient, und am Ende erhält man, ohne Rücksicht auf das gewünschte E-Book-Lesegerät, ein PDF. Man kann vermuten, dass die zu erwartenden miserablen Verkaufszahlen in einigen Monaten als Argument herhalten müssen, dass wir Deutschen weiterhin das Papierbuch zum vorgeschriebenen Verkaufspreis wünschen. Das Perfide daran ist, dass im Literaturbetrieb das elektronische Buch schon lange flächendeckend verwendet wird. Verlagsmitarbeiter hantieren seit Jahren mit digitalen Druckfahnen, viele Verlage haben längst nahezu 100% ihres Bestandes als Dateien vorliegen, wie auch anders sind die Zeiten des Bleidrucks doch Jahrzehnte vorbei. Selbst Literaturkritiker, denen man vertraut, erhalten ihre Rezensionsexemplare vorab als PDF. Wir nach diesem Beitrag sicher eher nicht. In den USA ist das Glas natürlich mal wieder halb voll, nicht halb leer. Zwar hat im Angesichts der Anti-Raubkopier-Kampagne der RIAA, der Vereinigung der Musikindustrie, die Buchbranche zunächst innegehalten, aber spätestens als absehbar war, dass trotz der Verurteilung von 85-jährigen Großmüttern und ihren 12-jährigen Enkelinnen weder der CD-Umsatz steigt, noch der Raubkopieranteil sinkt, begann man, vor allem mit dem Blick auf die Verkaufszahlen des Apple iTunes Store, umzudenken. Es scheint einen Mittelweg zu geben zwischen der pauschalen Verdächtigung aller digitalen Konsumenten als Raubkopierer und der daraus konsequenten Verkaufsverweigerung von digitalem Content und dem Sterben der Branche aufgrund der grenzenlosen Vervielfältigungsmöglichkeiten von digitalen Inhalten. Mittlerweile kann man in allen Musik-Online-Stores Musikdateien kaufen, die ohne inhärenten Kopierschutz vervielfältigt werden können. Trotzdem sinkt der Umsatz nicht, weil der Konsument ein angenehmes Shopping-Erlebnis dem Suchen von Musik in dubiosen Quellen vorzieht, wenn der Preis, den er dafür bezahlen muss, ihm nicht wie Raub vorkommt. Und so ist es nur logisch, dass der E-Book-Reader von Amazon weltweit positive Schlagzeilen macht und der deutlich schickere E-Book-Reader der notorische Raubkopier-paranoiden Sony Entertainment schlechte Kritiken bekommt. Abgesehen davon, dass Amazon die Marke in Sachen Büchern ist, glänzt der Kindle, wie deren E-Book-Reader heißt, zum Beispiel dadurch, dass man ihn over the air, also direkt am E-Book-Reader selbst befüllen kann, währenddessen man den von Sony per Kabel über den PC befüllen muss, auf dem man vorher in einem Online-Shop, den man noch nie gesehen hat, die Bücher kaufen muss und dabei per Mausklick Bestätigung zehnseitiger Endbenutzer-Lizenzverträge sein erstgeborenes Kind als Pfand hinterlegt. Als Konkurrenz scheint sich seit einigen Wochen auch das iPhone zu etablieren. Einerseits steht die Vertriebsinfrastruktur mit dem iTunes Store schon zur Verfügung und ist schon alleine aufgrund der Verkaufszahlen des iPhones für die Verlage attraktiv. Andererseits bietet das beleuchtete iPhone die von mir aufgeführten Vorteile in kalten Wohnungen und ist zudem als Telefon auch in der Bushaltestelle immer dabei. Der entscheidende Anstoß zur Verbreitung von E-Books könnte allerdings aus einer vermeintlich totgeweihten Branche kommen, dem Journalismus. Seit Jahren investieren etablierte Zeitungen wie die New York Times oder der Guardian in ihre brillanten, kostenlosen Online-Auftritte, ruinieren sich dabei zusehends und suchen verzweifelt nach einem Businessmodell, das ihnen das Überleben garantiert. Und so bietet die Times Amazons Kindle leicht subventioniert zusammen mit einem Abonnement ihre Zeitung an. Leider zu einem nicht wirklich attraktiven Preis und zudem nur an Abonnenten, die die Printausgabe nicht erreicht. Aber der Bann scheint gebrochen. In Zeiten sinkender Hardwarepreise und der verzweifelten Suche nach Einnahmen in der Rezession, verbunden mit der Erkenntnis, dass man es mit einem Konsumenten zu tun hat, der weiß, was ein Urheberrecht ist und sich im Allgemeinen nicht benimmt wie ein Dieb, wenn man ihm die Möglichkeit dazu gibt, kann man damit rechnen, dass wir uns bald neue Verpackungen für unsere immateriellen Weihnachtsgeschenke ausdenken müssen oder Gefahr laufen, von der Mutti gesagt zu bekommen, ach, hättest du mir das nicht als E-Book schenken können.
From a height far above, you and your love brings me ecstasy.
Dann ist Flemm, der Futurologische Kongress, als Hörspiel.
Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? The sun, the sand. Don't
lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0. Bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane.
Wenn man jung ist und jede Zukunft gleich weit entfernt, liest man utopische Romane. Irgendwann jedoch wird man des Unterschieds gewahr zwischen den Möglichkeiten des 23. Jahrhunderts und wenn das Abitur geschafft ist, dass schon die Verheißungen vom Beginn des Schuljahres wenig mit den Ereignissen beim Abschlussball gemein hatten und ahnt Betrug, wenn von Weltenfrieden und Sex mit Aliens zu lesen ist. Jahre später merkt man, dass man es mit zu wie Abneigung zum Genre übertrieben hat. Nimmt sich immer wieder vor, nach dem Abstauben der Science-Fiction-Klassiker unten links in der Ecke des IKEA-Regals diese nochmal mit anderen Augen zu lesen und schafft es doch nie. Noch nicht mal den spätestens mit seinen Nachrufen vor 3 Jahren in den seriösen Literaturkanon aufgenommenen Stanisław Lem kramt man ernsthaft hervor, zu sehr war man in seiner Jugend vom Piloten Ion Tyrry und seinen Abenteuern begeistert, als dass man sich a. enttäuschen lassen und b. auch noch Zeit dafür verschwenden möchte. Aber nichts spricht dagegen, sich einen Sonntagnachmittag mit dem Walkman auf den Elbwiesen zu gönnen und festzustellen, dass man Stanisław Lems Oeuvre als 14-Jähriger nicht ansatzweise verstanden hat. Philosophie, Gesellschaftskritik, Zukunftsangst, Drogenerfahrungen, davon hatte man nie etwas mitbekommen. Zeit, dies nachzuholen. Hier als Appetizer ein Ausschnitt aus einer ganz rührend altmodischen Hörspielfassung der Erzählung Der Futurologische Kongress von Stanisław Lem. Natürlich mit Ion Tyrry in der Hauptrolle.
Der 8. Futurologische Weltkongress fand in Costa Ricana statt. Ich wäre ehrlich gesagt nie hingefahren, aber Professor Trottelreiner, mein Freund, von der Schweizer Futurologengruppe, deutete mir an, alle Welt erwartet das von mir. Er sagte auch, was mich traf: Die Astronautik sei heutzutage eine Form der Erdflucht. Jeder, der die irdischen Sorgen satt habe, breche auf in die Galaxis, um so möglichst dem Schlimmsten zu entgehen. Wahr ist, dass ich manchmal von meinen früheren Reisen zurückkehrte und ängstlich aus dem Fenster nach der Erde Ausschau hielt, ob sie nicht schon einer gebackenen Kartoffel gliche. Der Vorstand der Futurologischen Gesellschaft hatte Costa Ricaner zum Tagungsland gewählt, weil auf dem Kongress die Bevölkerungsflut und Wege zu ihrer Eindämmung behandelt werden sollten. Costa Ricaner hat zurzeit die höchste Geburtenrate in der Welt. Unter dem Druck dieser Wirklichkeit würden, so glaubte man, die Beratungen erfolgreicher verlaufen. Das Hilton war fabelhaft. Mein Urteil hat hier besonderes Gewicht, weil ich der geborene Genießer bin. Das offizielle Eröffnungsbankett war für 2 Uhr angesetzt. Ich fuhr also von meinem Zimmer in den 46. Stock, in den Purpursaal. Im Foyer näherten sich mir 2 bezaubernde Mädchen in Pluderhosen, die nackte Brust mit Schneeglöckchen und Marienkäferchen bemalt. Ich betrat den Saal, der noch ziemlich leer war. Schockierend waren die Formen, in denen sich all diese Pastetchen darboten. Sogar die Salate waren Geschlechtsteil nachgebildet. Als 6 Kellner die wohl unanständigste Süßspeise der Welt hereinbrachten, gab es keinen Zweifel mehr. Ich hatte den Saal verwechselt und mich auf das Bankett der befreiten Literaten verirrt. Die eigentlichen Beratungen waren sowieso erst für 5 Uhr angesetzt. Ich fuhr also zurück auf mein Zimmer in den 100. Stock. Die versalzenen Salate hatten mich durstig gemacht. Ich begnügte mich also mit einem Glas Leitungswasser. Kaum hatte ich es hinuntergeschüttet, da ging im Bad und in beiden Wohnräumen das Licht aus. Und das Telefon verband mich, egal welche Nummer ich auch wählte, mit einem Automaten, der das Märchen vom Aschenbrödel erzählte. Ich wollte nach unten fahren, doch auch der Lift war lahmgelegt. Meine Laune wurde von Sekunde zu Sekunde besser. Während ich im Zimmer umhertappend die Einrichtungsgegenstände umstieß, lächelte ich nachsichtig ins Dunkle. Ich ertastete auf dem Nachttisch Reste des Gedecks, das ich mir zwischen Frühstück und Lunch hatte kommen lassen, und drückte einen Papierfetzen aus dem Kongressprospekt in ein Scheibchen Butter und zündete ihn mit einem Streichholz an. Solchermaßen gewann ich eine Kerze, die zwar rußte, aber genügend Licht gab, dass ich mich in einen Sessel setzen konnte, denn mir blieben noch über 2 Stunden Zeit. Die einstündige Wanderung durchs Treppenhaus inbegriffen, falls der Fahrstuhl immer noch nicht ging. Meine heitere Gemütsverfassung durchlief weitere Schwankungen und Wandlungen, die ich gespannt verfolgte. Ich war fröhlich, geradezu ausgelassen. Im Handumdrehen hatte ich unzählige Argumente zugunsten jener Umstände parat, die eingetreten waren, felsenfest davon überzeugt, dass in ägyptische Finsternis getauchte, vom Brandgeruch und Qualen des Butterstumpfens erfüllte, von der Welt weit abgeschiedene Hilton-Appartement mit seinem märchenerzählenden Telefon sei einer der gemütlichsten Orte, die man sich auf Erden denken könne. Zu alledem hatte ich den unbändigen Drang, jemanden am Kopf zu tätscheln und ihm dabei tief und innig in die Augen zu blicken. Ich hätte meinen Todfeind links und rechts abgeschmatzt. Die Butter, die einzige Kerze im Haus, sie zischte und rauchte und ging andauernd aus. Dass sich im Haus auf Ging aus reimte, löste einen Lachkrampf bei mir aus. Der Stummel klomm nur kümmerlich, ich aber summte halblaut Arien aus alten Opern und Operetten vor mich hin, mich nicht im Mindesten daran störend, dass der Qualm mich wirkte und mir Tränen aus den brennenden Augen über die Wangen rollten.
La sogne mobile, che vai più mal vento, o muta d'argento.
Ich legte mich aufs Bett. Es war noch nicht gemacht, obwohl es weit nach Mittag war. An das Personal, das eine derartige Schlampigkeit an den Tag legte, dachte ich wie an meine eigenen Kinder. Außer liebevollen Kosenamen und zärtlichem Gegurre fiel mir nichts ein. Diese Feststellung wirkte auf mich wie ein Wecksignal. Mein Geist spaltete sich seltsam in zwei. Nach wie vor erfüllte ihn eine Art universelles Wohlwollen. Und meine Hände waren so begierig, wen auch immer, zu herzen und zu kosen, dass ich in Ermangelung dritter sanft begann, meine eigenen Wangen zu streicheln und mich neckisch am Ohrläppchen zu zupfen. Viele Male reichte ich die rechte der linken und tauschte einen kräftigen Händedruck aus. Selbst meine Beine zuckten, weil sie nach Zärtlichkeit drängten. Doch bei alledem leuchteten tief in meinem Inneren Warnsignale auf. Da stimmt was nicht, schrie weit entfernt schwach in mir eine Stimme. Vorsichtig, pass auf, sei auf der Hut. Lümmel nicht im Sessel herum wie ein Onassis. Diese Heiterkeit ist verdächtig. Das Leitungswasser, natürlich. Seit ich davon getrunken hatte, waren diese Veränderungen in mir vorgegangen. Es musste etwas drin sein. Aber was? Jüngst hatte die Science News über neue Psychopharmaka aus der Gruppe der sogenannten Benediktatoren oder Gutmacher berichtet, die den Geist zu gegenstandsloser Freude oder Heiterkeit nötigten. Die Notiz stammt mir jetzt greifbar vor Augen. Benefactorin, Edelpassionat, Euphorosol, Hedominol, Felixol, Schmusium. Zudem hatte man durch Austausch der Hydroxyl mit den Amidgruppen aus denselben Stoffen Amokgeist, Aggressium, Brutalol, Furiasol, Frustrandol, Satistin und noch viele andere Hutmacher aus der sogenannten Barbarium-Gruppe gewonnen. Sie regten dazu an, sich an seiner Umwelt zu vergreifen und um sich zu schlagen.
Try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night too scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane.
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold. Es las Tom Vogel aus Die artige Kunst. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, den 9. Juli 2009 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98.4 99.3 UKW in Dresden und stream.coloradio.org und als Podcast auf studiob.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studiob.falschgold.net. Noch ein Programmhinweis: In unserer wöchentlichen Hörspielsendung Studio B, angefixt und abgefüllt, läuft zurzeit Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften, jeden Sonntag von 18 bis 19 Uhr auf Coloradio Dresden.